Ja, ich möchte mal bitten, dass all diejenigen, die bei uns in einem Reinigungsdienst, im Reinigungsteam dabei sind, dass die doch alle mal nach vorne kommen. Alle, die im Reinigungsteam dabei sind, kommt doch bitte mal nach vorne. Ja, da sind sicher nicht alle da. Ja, ich habe die heutige Predigt zum Anlass genommen, euch ganz speziell zu danken. Und zwar darum, weil ich euch immer mal wieder hier im Haus antreffe und dann mir bei den einen dies Ertrag nach einen Scherz erlaube und mal den Stecker rausziehe und dann wieder rein, wenn sie kommen. Und ja, es ist so, ihr seid ja jetzt nicht die typischen Reinigungsteamleute, muss man noch sagen, oder?
Was sind denn typisch?
Die typischen Reinigungsteamleute sind die, die jetzt nicht nach vorne kommen würden. Oder die man fast nach vorne zerren müssten, weil ihr seid ja alle auch in einem Dienst, der noch sonst sichtbar ist. Aber vieles, was in der Reinigung geschieht, ist völlig unsichtbar. Man sieht es in der Regel nicht, man merkt es nur, wenn es nicht geschieht. Und darum ist es gut, euch einfach mal speziell zu danken. So auch aus dem Gedanken heraus, man soll auch die Dinge ehren, die man nicht sieht. Weil das wichtig ist. Und ich würde mich freuen, wenn das eine Gemeindekultur von uns werden könnte, dass wir eine Kultur haben, wo man einfach mal herumgeht und dankt für das, was getan wird. Vielen Dank auch dem Deko-Team für die Blumen, ich komme nachher noch darauf zurück. Einen herzlichen Applaus für euch, die ihr uns dient. Es gibt Dienste, die sind immer sichtbar und es gibt Dienste, die sind stark im Verborgenen und dann gibt es ja manchmal auch noch was dazwischen, also Dienste, die mal sichtbar sind, mal verborgen sind. Wir haben eine rechte Gabenvielfalt. Darum auch dieser Blumenstrauß, er soll deutlich machen, dass in der Vielfalt die Schönheit liegt. Der Blumenstrauß soll verdeutlichen, dass in der Vielfalt die Schönheit liegt. Ich war dabei, als dieser Blumenstrauß gekauft wurde. Ich habe mir einen opulenten, mit vielen Blumen versehenen Strauß gewünscht. Und im Blumengeschäft oder beziehungsweise dort, wo er gekauft wurde, hätte es auch Rosen gegeben. Aber Rosen sind immer alle gleich. Oder sie sind immer alle gleich schön. Sie riechen vielleicht alle, aber sind einfach immer in Anführungs- und Schlusszeichen nur Rosen oder nur Tulpen oder nur... Und das ist Vielfalt. Und Vielfalt, das ist das, was natürlich ist. Denn wenn man auf eine natürliche Blumenwiese geht, dann findet man eine Vielfalt von verschiedenen Pflanzen. Es gibt ganz unterschiedliche und diese sind auch ganz unterschiedlich. Ah, ich muss es sagen, ja, klick mal eins weiter bitte. Das Ding geht ja gar nicht an diesem Gerät. Einfach, ja. Sollte gehen, okay, dann probiere ich es nochmals. Wir haben ganz... Und ich wiederhole mich da, das bin ich mir sehr bewusst, wir haben ganz unterschiedliche Kräfte, um Dinge umzusetzen. Es gibt Leute, die können Vollgas geben und wenn noch mehr Arbeit dazukommt, dann schalten sie einen Gang runter und setzen den Turbo ein und geben gleich nochmals Gas. Und man denkt schon, hey, du bist doch schon fast im roten Bereich, es geht noch mehr Gas. Und dann gibt es andere Leute, nur schon beim Gedanken, dass Arbeit auf sie zukommt, denken sie, ach, das wird schwer. Und ich will das nicht werten, dass sie mich richtig versteht. Es gibt unterschiedliche Arten von Menschen, die unterschiedliche Dinge bewegen können in der unterschiedlichen Intensität. Jemand aus unserer Gemeinde, ihr könnt dann raten, wer es ist, hat in der letzten Woche den Estrich, also da oben den Dachboden geräumt. Ich staune immer nur wieder, wo die Energie herkommt. Ich bin manchmal nur schon müde, wenn ich ihm zuschaue. Unterschiedliche Kräfte. Wir haben auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir sind sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir Dinge empfinden, wie wir auf Dinge reagieren. Die einen, bei denen kocht es immer gleich ein wenig über, die anderen bleiben immer ein bisschen zurückhaltend. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Situation, da kam jemand zu mir, eher ein bisschen ein cholerischer Typ, und hat mir gesagt, weißt du, André, was mich an dir am meisten nervt? Dann habe ich gesagt, nein, weiß ich nicht. Dass du immer so ruhig bleibst. Und da habe ich gedacht, ja, das ist, habe ich mir angewöhnt. Oder? Mein Bruder wollte mich auch immer provozieren. Ich habe mir angewöhnt, einfach nicht auf Provokationen zu reagieren. Das hat ihn besonders genervt, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, einfach so unter uns, ich schütte dir jetzt mal mein Herz aus. Es gibt keine Person, die mich so nervt wie du. Und wenn ich mit dir eine Sitzung habe, dann muss ich zuvor mindestens eine Viertelstunde beten oder in die Stille gehen, sonst weiß ich nicht, ob es mir nicht einen Deckel lupft mit dir zusammen. Ich kam so weit, dass ich für mich selbst mal in der Gemeindeleitung gesagt habe, mit dieser Person arbeite ich nicht mehr in einem Team zusammen. Es geht einfach nicht. Wir sind so unterschiedlich von der Art und Weise, wie wir auf Dinge reagieren. Es geht einfach nicht. Und da kann man jetzt sagen, ja, ich bin doch Christen, muss immer alles gehen. Nein, es muss nicht immer alles gehen. Ich finde mal nach in der Bibel ein Beispiel, aber darüber sprechen wir dann im Bibelgespräch. Wir leben in unterschiedlichen Situationen. Das heißt, es gibt Menschen, die stehen am Morgen auf und sind bedrückt, man weiß nicht warum. Es gibt Menschen, die stehen am Morgen auf und sind glücklich, man weiß auch nicht warum. Und es gibt Menschen, die sind im Laufe des Tages durch ein Telefongespräch, eine Begegnung oder durch das, dass einem eine Tasse runtergefallen ist, mies gelaunt und man kann es ihnen nicht immer ansehen. Man spürt es dann, wenn man ein bisschen näher rankommt. Wir sind unterschiedlich in unserer Emotionalität und unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir in Lebenssituationen drinstehen. Und wir können nicht sagen, alle müssen da in diesem Bereich gleich sein, weil es schlicht nicht möglich ist. Also zum einen reagieren wir unterschiedlich auf Situationen, zum anderen sind unsere unterschiedlichen Situationen auch sehr wirklich verschieden. Das kann zu einem Gegeneinander führen. Das kann zu einem Gegeneinander führen, ich habe das letztes Mal schon ein bisschen angedeutet, weil man immer denkt, so wie ich bin, ist es eigentlich richtig, weil einem das am vertrautesten ist. Und manche Dinge, die versteht man einfach nicht am Gegenüber. Und das darf auch so sein. Ich verstehe auch nicht alles, wie die Leute immer reagieren. Und ich bin überzeugt, viele verstehen auch mich nicht immer. Unter uns gesagt, ich verstehe mich auch nicht immer. Manchmal kommt auch etwas raus, wo ich dachte, wo kommt das her? Und dann versuche ich dem nachzugehen, ob ich irgendwo einen Grund finde, ob man da noch was schrauben kann. Die unterschiedlichen Gaben, die hier beschrieben werden, sind in einer ganz speziellen Art und Weise angeordnet. Und das Spannende an diesen Gaben ist ja, dass man aus solchen Textstellen gerne ein Gesetz macht. Vielleicht habt ihr es schon gehört, oder? Das ist so die Stelle des fünffältigen Dienstes. Ich bin überhaupt kein Verfechter solcher Vereinfachungen, denn wenn man genau hinschaut, dann gibt es für verschiedene Gemeinden wie verschiedene Setups, was alles dabei ist. Und ich vermute ganz stark, dass Gott uns versucht, das zu geben, was wir in der jeweiligen Situation brauchen. Und wenn ich jetzt das sage, ist es eigentlich gar nicht ganz richtig, denn er gibt uns nicht im engeren Sinn Gaben in die Gemeinde, sondern er gibt uns Menschen, die Gaben haben in die Gemeinde. Und Gott gibt uns die Menschen in die Gemeinde, die wir brauchen. Also wenn du merkst, dass du hier dazugehörst, ein Teil bist, dann darum, weil du hier gebraucht wirst, weil du nötig bist, weil du wichtig bist für unser Miteinander. Auch wenn du dich vielleicht nicht immer so wertgeschätzt fühlst, wie das sein sollte oder vielleicht auch manchmal ein bisschen wenig beachtet, Gott weiß, warum er dich hier hingestellt hat und es ist gut so. Und es ist sehr unterschiedlich von den Gaben her, wenn man die verschiedenen Gemeinden mal anschaut. In der Bibel meine ich jetzt, oder? Da kann man das ja richtig vergleichen, so diese Gabenkataloge, die es da hat. Und ich vermute, es gibt auch einzelne Dinge, die hier vorne stehen, Die hat man manchmal nicht, weil man sie nicht will. Es gibt Gaben, die haben wir nicht, weil wir sie nicht wollen. Fällt euch etwas auf vielleicht, was wir nicht wollen? Okay. Vielleicht noch anderes, ich will es jetzt gar nicht so ausdeutschen, aber ihr spürt, oder, wenn wir das alles, wenn Gott uns so einen Einkaufskorb hinstellt, dann nehmen wir in der Regel nicht alles. Und jetzt gibt es verschiedene Gründe dafür. Wir haben im Bibelgespräch darüber gesprochen, zum Beispiel gibt es noch Propheten? Jemand hat gesagt, Propheten gibt es doch nicht mehr. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie man es auch, ausfüllt, was es bedeutet, Prophet sein, Apostel sein. Ich denke, wir haben gewisse Dinge nicht, weil es nicht in unser theologisches Bild hineinpasst. Nicht in den Rahmen, die wir haben. Oder es gibt eine starke Lehre in der Christenheit, und ich gehöre nicht zu dieser Lehre, einfach, dass es gar klar ist, die sagen, einzelne Gaben sind verschwunden. Es gibt sogar solche, die sagen, alle Gaben sind verschwunden. Ich frage mich dann jeweils, wie wollen solche Leute Gemeinde bauen? Wenn sie den Werkzeugkasten Gottes in den Keller runterstellen und vergessen, dass sie einen haben. Nun gut, muss ich gar nicht beurteilen. Ich verstehe es einfach nicht. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte diese und diese Gabe nicht in der Gemeinde haben, weil sie mir ein unwohles Gefühl verursacht oder Schmerzen sogar verursacht. Ich habe Leute getroffen, die haben gesagt, also solche Dinge wie Zungenrede oder Prophetie oder auch Heilung, das wollen wir nicht. Wenn man dann ein bisschen nachgehakt hat und gefragt hat, habe ich gespürt, ach, die kommen aus einer Gemeinde, die haben einmal einen furchtbaren Bruch erlebt, einen katastrophalen Zerriss. So, dass Eltern und Kinder nachher getrennte Wege gingen. Weil die einen sagen, diese Gaben gibt es nicht mehr, und die anderen sagen, ah, wir leben diese Gaben. Einen furchtbaren Zerriss. Und wenn man mal sowas erlebt hat, dann sträubt es einem die Nackenhaare, wenn man nur daran denkt, dass sowas wieder passieren kann. Und dann will man es nicht. Und ich denke mir mal, Gott ist so gnädig, dass er uns keine Dinge gibt, die wir nicht wollen oder die uns Angst machen. Auch, obwohl wir sie manchmal brauchen. Manchmal gibt er uns auch Dinge, auf die wir unbedingt beharren und wollen, obwohl sie uns schaden. Aber er gibt uns manchmal auch Dinge nicht, weil er weiß, im tiefsten Inneren unseres Herzens wollen wir das gar nicht. Also es braucht auch eine Offenheit, damit die Vielfalt entsteht. Einheit und Kleinlichkeit und Kleinkariertheit ist immer sehr einfach herzustellen, oder? Da braucht es nicht viel. Da muss man einfach wegstreichen und dann ist gut. Aber Vielfalt ist immer herausfordernd. Vielfalt ist immer anstrengend. Weil man muss auch solche, wenn ihr so einen Blumenstrauß jetzt anschaut, man muss den in eine Form bringen. Das ist nicht so einfach. Die Rosen, die alle gleich stehen und alle gleich groß sind, alle gleiche Köpfe haben, quasi aus der Fabrik gekommen sind, die kann man einfach hinstellen und gut ist, ein bisschen Schleierkraut drumherum und Däne. Hier muss man es drapieren, oder wie soll ich sagen? Wie sagt man auf Blumendingsbums Deutsch? Anrichten ist ja auch nicht das richtige Wort, oder? Einfach, man muss sie schön ein bisschen arrangieren, ist das Wort. Danke. Arrangieren. Schön arrangiert hier. He? Das sind zwei Sträuße, die zusammengestraust sind. Arrangiert wurden. Ja, und das, was wir hier sehen, ich komme nochmals darauf zurück, oder? Das kann Ärger verursachen, weil es mitunter auch eine Platzanweisung ist. Gaben geben uns auch einen Ort. Und hier haben wir, ich weiß nicht, könnt ihr euch ausdenken, wen wir hier sehen, also wer hier dargestellt ist? Ja? Die haben Namen, ihr kennt sie alle. Aaron, wer wäre da die Frau? Miriam und, ja, ich stresse euch ein wenig, aber ihr konntet ja während dem Lobpreis schlafen. Mose. Und die Situation, die hier dargestellt ist, ist eine Situation, in der Aaron und Miriam zu Mose kommen und sagen, spricht Gott wirklich nur durch dich? Spricht er nicht auch durch uns? Sind wir nicht auch wer? Warum musst du immer sagen, was lang geht und sie sind daran, einen unfreundlichen Takeover zu machen, eine unfreundliche Übernahme zu machen? Und Gott greift dann ein, das ist eine andere Geschichte, aber diese unterschiedliche Rollenverteilung, die sie hier haben, die hat Konflikt gegeben, weil sie nicht zufrieden waren mit dem, was sie hatten, obwohl ja hohe Priester sein etwas vom Größten ist, was es überhaupt gibt im Volk. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Bild ist? Ein Warenlager, man kann sogar sagen, ein Hochlager, meinte ich, wenn man es richtig sagt. Ihr wart vermutlich die meisten, ich würde sagen, 70-80% von euch waren schon mal in einem solchen Warenlager. Das ist IKEA. Es ist IKEA. Ich bin so froh, dass wir trotz Fernsehaufnahmen, Livestream, dass wir hier Werbung machen können. Und ich nicht sagen muss, der schwedische Möbelriese. IKEA. Das Spannende an so einem Lager, finde ich, ist, wie es organisiert ist. Es hat, ich nenne es wie ein Koordinatensystem. Du weißt, dieser Gang, dieses Fach, reingreifen, rausnehmen, pics, pong, peng. Also der Stuhl, peng, er ist gar nur Peng, aber ich nenne ihn immer pics, pong, peng. Einfach dieser Schuh, dieser freie Schaukler hier, oder? Und wenn man ein bisschen daneben greift, oder, dann kann man das Polster dazu rausnehmen und ein bisschen obendran ist der Fußdingsbums. Einfach alles geordnet, man muss nicht studieren, man muss nur einfach schauen hier und dann geht man, dok, 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 so wie im Computerspiel, umdrehen, nehmen und zur Kasse. Gott gibt uns eine Platzanweisung durch das, was er in unser Leben hineingelegt hat. Und das ist der Ort, an dem wir so richtig zur Geltung kommen und wo wir auch hingehören. Und manchmal, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, da gibt es immer solche Lölis, oder? Ich kann es nicht anders sagen. Die nehmen irgendwas raus und meistens irgendwo anders wieder rein. Völliges Chaos und dann ist man zu Hause und denkt eigentlich, wir hatten mal, das war nicht IKEA, es war in ein anderes Geschäft, wir hatten mal einen eckigen Bürotisch gekauft und als wir ihn auspackten, war er rund, also rund so L-förmig, oder? Haben wir gedacht, ja nun gut, mehr fürs Geld, haben angerufen, gefragt, sollen wir ihn zurückbringen? Nein, lohnt sich gar nicht, behalten Sie ihn, wir schreiben ihn ab. Das kann passieren, wenn man am falschen Ort ist, dann kommt es ein bisschen durcheinander. Ich komme zum nächsten Punkt. Gott gibt diese Gaben. Und wie ich vorher gesagt habe, ich bin überzeugt, dass Gott diese Gaben immer noch in unsere Gemeinde geben will. Und zwar nicht irgendwie einfach sortiert, ja, da hier in Mitteleuropa, da braucht man keine Heilung, weil sie haben ja Ärzte oder so. Oder sie sind ja alle so gescheit und wissen alles, was passiert und können Wetter, Klima und alles voraussagen. Propheten brauchen sie auch nicht mehr. Nein, ich glaube, Gott will uns segnen mit diesen Gaben. Auch wenn es anstrengend ist und auch wenn es uns immer ein bisschen durcheinander bringt. Und wenn ihr mal schaut, für mich hat es zwar wie eine Ordnung. Ich habe das mal so aus dem Text so genommen. Ich hoffe, ich habe den Text nicht zu stark irgendwie in ein Schema gebracht, aber es gibt hier im oberen Bereich so ein bisschen was wie Ämter oder Apostel, Propheten, Lehrer, Kraft, Wunder zu tun. Und dann kommen die Gaben und hier ist es so einfach immer die Gabe gesund zu machen, die Gabe zu helfen, die Gabe zu leiten, die Gaben verschiedene Zungen zu reden zu haben. Jetzt, es fällt mir sofort natürlich auf, dass das Teil Dinge würde ich anders ordnen, nicht von mir her, oder? Aber das ist ja, ich meine, wer bin ich, dass ich Gottes Wort korrigiere? Man kann sich fragen, gibt es noch Apostel? Und mir hat es sehr geholfen, mal so eine Definition eines Apostels in der heutigen Zeit zu hören, als ein Mensch, der pioniermäßig neues Gebiet erschließt, irgendwo hingeht, wo es noch nichts ist und dort was Neues aufbaut. Denn für mich ist auch klar, solche Apostel wie damals, nämlich solche, wie in der Apostelgeschichte beschrieben sind, die Augenzeugen der Auferstehung Jesu waren, das gibt es so in dieser Form heute nicht mehr. Aber so diese Aufgabe, die sie hatten, das kann ich mir durchaus vorstellen. Jetzt, wenn man das so anschaut, dann merkt man auch, dass innerhalb der oberen Ämter auch ein Stück weit immer die Gaben drin sind. Man kann nicht Lehrer sein, ohne die Lehrgabe zu haben. Man kann nicht Prophet sein, ohne die Gabe des prophetischen Redens zu haben. Also es vermischt sich auch ein wenig. Und ich glaube auch nicht, dass in der damaligen Gemeinde das so ämterhaft gedacht wurde, wie wir das vielleicht heute verstehen. Aber doch, man wusste, wenn ich ein Problem habe in einer gewissen Art und Weise, dann muss ich oder kann ich zu dieser Person gehen und die betet für mich und unter Umständen werde ich gesund, weil sie die Gabe des Heilens hat. Und das ist gut, wenn man das weiß. Und darum ist es auch gut, wenn ihr selbst wisst, welche Gaben ihr habt und nicht einfach denkt, ja, Gaben ist was für die anderen. Nein. Der Geist Gottes wirkt die Gaben in uns, damit wir damit einander dienen und reich werden aneinander. Und darum ist es auch so, dass wir uns zuerst einmal einfach freuen sollen über das, was da ist, über die ganze Vielfalt, die da ist. Und einfach mal sagen, Herr, wir danken dir über das Gute, das du uns gibst. Wir freuen uns darüber. Wir freuen uns darüber, dass wir Gaben haben und dass andere auch Gaben haben, das muss nicht alles das Gleiche sein. Oder? Oder wollt ihr alle die gleichen Gaben? Ist ja auch, wäre, soll ich sagen? Ja, dann müssten wir uns T-Shirts machen, oder? Mit Supergirl und Superman. Weil wir alles können, oder? Dann brauchen wir auch einander nicht. Die Gaben sind da, damit wir einander dienen können. Und wenn wir natürlich dann denken, ach, diese Gabe, die ist blöd, ja, dann wirst du in diesem Bereich nie bedient werden. Dann stehst du da alleine da. Oder wenn du denkst, diese Gabe, die kann es gar nicht mehr geben, dann wird Gott auch nicht so in dein Leben hineinhandeln. Warum soll Gott über deinen Willen hinweg handeln? Ich habe meinen Gott als Gott erlebt, der sehr achtsam mit mir umgeht und mich nicht zu irgendetwas überschnurrt oder wie soll ich das auf Hochdeutsch, also irgendwie hineindrängt, wo ich gar nicht will. Manchmal hat er mich auch gedrängt, aber im tiefsten Innern hatte ich auch eine Sehnsucht in diese Richtung. Also ich könnte bei allen diesen Gaben hier nochmals zugreifen, wenn sie an mir vorbeilaufen würden auf dem Förderband. Und dann passiert etwas ganz Krasses in dieser Gemeinde in Korinth. Hier bisschen vordran im Text, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Vielleicht habt ihr meinen Status heute gelesen, sinngemäß aus Jakobusbrief, alle gute Gaben kommt von oben herab vom Vater des Lichts. Wie kann das sein, dass die gute Gabe Gottes in der Gemeinde Zerstörung anrichtet? Wie kann sowas sein? Doch ein Kabis. Wie kann es sein, dass das, was uns gegeben ist, um den Leib Christi zu stärken und aufzubauen, Zerstörung und Einebnung anrichtet? Wie kann es sein, dass der gleiche Geist, der in uns wohnt, zerstörerische Sachen der uns doch dazu anleitet, Christus zu ehren, Gott zu ehren. Wie kann das sein? Ja. Ist dann immer die Frage, auf welcher Seite ist dann der andere Geist? Hä? Versteht ihr, das ist die Not, die Paulus hat hier. Er sieht eine Gemeinde, die reich ist, so reich, dass sie ihrem Reichtum einander nicht mehr wertschätzt, sondern missgünstig und zerstörerische Gedanken im Herzen aufwachsen. Eine üble Wurzel der Missgunst, vielleicht auch des Stolzes, ich kann's, der andere kann's nicht. Und das finde ich, das ist furchtbar und passiert immer mal wieder. Also je mehr man gesegnet wird, desto mehr Gefahren liegen auch links und rechts am Wegrand bereit, die uns vom Weg abbringen wollen. Ich habe persönlich erlebt, wie Menschen sich über die Maßen investiert haben. Ich war in einer Gemeinde, da haben sie Alpha Life gemacht. Erster Alpha Life, super. Zweiter Alpha Life, super. Dritter Alpha Life, ja, auch noch gut. Vierter Alpha Life, es kamen keine Leute mehr. Ja, warum? Die Gemeinde war schon abgefischt. Alle Freunde waren schon mal eingeladen und man kann nicht einfach innerhalb von wenigen Jahren neue Freunde generieren. Das funktioniert nicht. Man hat schon gefragt, die einen sind gekommen, die anderen haben gesagt, fahr mal raus mit dem Zeug, also lass mich in Ruhe mit solchen Zeugs. Und dann haben sie in diesem Frust drin, als sie gemerkt haben, es funktioniert nicht so wie früher, haben sie gesagt, ja, wenn die ganze Gemeinde richtig dahinter stehen würde, dann. Na, ein paar Jahre später, eine Frau aus dem Kids-Treff, super engagiert, eine Kinderwoche gestaltet und auch lief gut zwei, dreimal, läuft vermutlich immer noch gut. Und irgendwann im Gespräch kam so aus dem Team, die Gemeinde muss einfach mehr dahinter stehen. Das ist immer der Gedanke, alle müssen Feuer und Flamme sein dafür. Alle müssen Feuer und Flamme sein für Alpha Life. Alle müssen Feuer und Flamme sein für Kinderwoche. Alle müssen Feuer und Flamme sein für die Kleingruppe. Alle müssen Feuer und Flamme sein für missionarische, evangelistische Dienste, wie wir es Freitag vor einer Woche gemacht haben. Alle müssen Feuer und Flamme fürs Gebet sein und für Lobpreis und für, habe ich diakonische Dinge schon erwähnt. Alle, alles. Geht einfach nicht. Wenn man sich das vor Augen stellt, dann spürt man, dass das unrealistisch ist. Und das ist die Aufgabe von uns als Gemeindeleitung, immer wieder zu sagen, hey, wir haben eine beschränkte Kraft und wir müssen schauen, wie wir die einsetzen. Und natürlich kann man dann denken, aber ich engagiere mich doch so. Und wenn alle wie ich würden, und dann sind wir wieder am Anfang. Wenn alle die gleiche Kraft hätten, alle die gleiche Lebenssituation, alle die gleichen Gaben, alle gleich wären, dann könntest du von dir auf andere schließen, aber es ist schlicht nicht so. Und manchmal denkst du dann vielleicht, ja, aber das ist jetzt einfach das Wichtigste. Ja, was ist das Wichtigste? Das, was dir am meisten unter den Nägeln brennt? Dort, wo deine größte Leidenschaft, deine größte Passion ist, ist das Wichtigste für alle? Ich glaube, dass Gott uns auch Leidenschaften, Passionen gegeben hat, also so ein Feuer, das brennt für das, was wir tun sollen. Und wir können das Feuer in anderen nicht in dem Sinn entfachen oder es nicht rübergeben und sagen, du musst jetzt auch. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe, da saß ich in einem Team, junge, motivierte Mitarbeiter, es ging um einen Jugendgottesdienst. Und dann sagte eine jüngere Frau, ja, ich kann da nicht, ich bin in den Ferien. Und so ein alter Christenhase hat dann gesagt, ja, was Ferien, jetzt bauen wir Reich Gottes. Da habe ich gedacht, ja, schläft's. So ein Druck plötzlich, der darauf kam, oder so ein jetzt musst du das machen, weil das ist jetzt wichtig. Und da denke ich mir manchmal, Jesus hat schon 2000 Jahre Reich Gottes mit seiner Gemeinde gebaut. Und vielleicht ist die Zeit nicht mehr so lange, aber wir haben immer noch Zeit. Also wir können doch nicht übereinander entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Wir sind ja nicht der Papst. Auch untereinander nicht. Obstla, rausgefallen, kein Problem. Das nächste Bild wäre ein Kleingruppenbild. Und ich sage es nochmals. Wenn wir diese Vielfalt ernst nehmen, und ich habe das in Kleingruppen erlebt, ich habe das auch in der Jungschau erlebt, dann sagt man, jeder kann leiten, jeder kann lehren, jeder kann Klavier spielen, jeder kann die Deko machen, jeder ist ein super Gastgeber. Jeder. Und dann denke ich mir, ach nein, Gastgeber bin ich nicht so ein guter, aber leiten können alle. Ja? Für was gibt dann Gott die Gabe der Leitung? Lehren können auch alle, ja? Was gibt Gott die Gabe der Lehre? Das geht nur dann, dass alle lehren und alle leiten, wenn ihr ein wie soll ich das sagen? Mir fällt kein schönes Wort ein. So eine Art Inzuchtgeist seid. in dem eigentlich alle leiten können, aber eigentlich alle auch eine kleine Gruppe leiten sollten, aber weil sie nicht wollen, weil es zu anstrengend ist, eine eigene Kleingruppe zu leiten, sitzen all die 5 Leiter miteinander zusammen und haben es schön miteinander. Auch super. Kann man auch mal machen. Es gibt auch Gruppen, die sind gut darin, dass man sie dort einfach auftanken kann. Aber wenn man denkt, oder zum Beispiel in der Jungschule habe ich das viel erlebt auch, alle müssen einen Input machen. Und dann stehen diese armen Tröpfe vor einer Horde von Kindern und müssen irgendwas aus dem Ärmel heraus sagen, also herausziehen und vor sich hinbabbeln und alle Kinder drehen halb durch. Und man denkt nach dem Nachmittag, ach, das ging voll in die Hose und ist frustriert. Und dann merkt man zum Beispiel gar nicht, dass es Leute gibt, die sind einfach gut, das Lager in Ordnung zu halten. Eine Jungschau hat ja ein großes Lager. Oder sie sind super, wenn es darum geht, Waldspiele zu machen. Und wenn man denkt, alle müssen alles machen, dann irrt man einfach. Es tut mir leid, dass ich das so hart muss sagen, aber man irrt. Vielleicht kann man bei der Jungschau noch etwas ein bisschen einschränken und sagen, die Leute sind jung, sie müssen es ausprobieren. Ja. Und ich würde nicht nur sagen, die jungen Leute müssen ausprobieren, auch die Älteren. Und man muss immer wieder ausprobieren. Und vielleicht gibt Gott mir nächste Woche etwas, was ich heute noch nicht habe. Dann probiere ich es auch aus. Aber etwas zum Standard zu machen. Jeder macht alles. Finde ich, ist an diesem vielfältigen Prinzip vorbeigedacht. Ist nicht gabenorientiert wirklich leben. Und ich sage nicht, man darf nur machen, wo man die Gabe hat. Man kann auch mal einfach etwas machen, wo man nicht begabt ist, wenn es fehlt. Oder wenn man es mal ausprobieren will. Vielleicht kommt ja die Gabe. Ach, muss gar nicht mehr schauen. Lass fahren dahin. Das war meine persönliche Erfahrung. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wenn man sich überlegt, dass wir eine Vielfalt von Gaben haben, dann können wir uns immer wieder daran aufreiben oder wir können sie dankbar annehmen. Wenn Gott tatsächlich einen Strauß von vielfältigen Gaben in seine Gemeinde hineingelegt hat und dir fällt auf, dass uns etwas fehlt, dann könnte es sein, dass diese Gabe in dir schlummert und du sie noch nicht wach geküsst hast. Dann bitte doch Gott darum und strebe nach den Gaben, die Gott uns gibt. Bitte darum, dass Gott dir Gaben in dein Leben hineinlegt. Das, was du denkst, was es noch braucht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du tolle Erfahrungen machen. Du kannst vieles aus eigener Kraft machen. Es geht gut. Und wir können heute sehr viel machen. Aber das wirklich Wertvolle, das wirklich Herrliche und Schöne in der Gemeinde, das wird getan durch Menschen, die vom Geist Gottes geleitet sind und ihre Gaben einsetzen. Nicht ihr eigenes Können zur Schau stellen, sondern die Gaben, die Gott gibt, einfach einsetzen und dann wieder zurückstehen und sagen, ich habe gemacht, was Gott mir aufgetragen hat. Es genügt völlig. Kleine Randbemerkung noch. Wieder zum Anfang zurück. Mir ist aufgefallen, dass in der Bibel so diese Gabe des Helfens oder auch des Dienens einen großen Stellenwert hat. Und vielfach in unseren Gemeinden schauen wir auf diese sogenannten spektakulären Gaben, aber die Gemeinde wird vielfach durch diese kleinen Dinge zusammengehalten. Durch das, was einfach getan wird, ohne dass man groß darüber spricht. Darum habe ich auch die Leute vom Reinigungsdienst nach vorne genommen, weil für mich sind sie so wie der Putz zwischen den Steinen, der alles zusammenhält. Und wenn das plötzlich wegbröselt, dann halten die Steine auch nicht mehr. Und darum ist es so wichtig, dass wir viele Menschen haben, die einfach ihren Dienst tun und das nicht an die große Glocke hängen. Vielleicht findest du dein Leben ein bisschen eintönig. Und denkst, ich kann ja nur das und ich kann nur das. Das ist gar nicht schlimm. Denn du bist nicht allein. Eine einzelne Rennfahrerblume, Gladiola, glaube ich, Gladiolen. Eine einzige Gladiole ist okay. In diesem Strauß drin ist sie super. Es macht nichts, dass du eingeschränkt bist in dem, was du kannst und nicht kannst, denn du bist nicht allein. Wir sind miteinander unterwegs und die Ergänzung und das Zusammenspiel der verschiedenartigen Gaben Gottes, diese wunderbare Vielfalt, das ist das, was uns ausmacht. Amen.